Okay. Ich hoffe, ich konnte Ihnen klar machen, was wir jetzt mit der nächsten, mit der jetzt noch folgenden Transformation erreichen wollen. Wir wollen erreichen, dass der geometrische Abstand, den wir in so einem Koordinatensystem ja einfach bestimmen können. Ja, jetzt will ich mal noch mal testen. Der geometrische Abstand in einem zweidimensionalen Koordinatensystem mit x und y zwischen diesen beiden Punkten ist welcher? Wie lang ist diese Strecke? Staunen Sie doch nicht so, das müssen Sie doch sagen. So. Ja, wie lang? Ja, genau, es ist ja einfach, ja gut, Sie können es über den Vektor machen, Sie können es aber auch mit den Koeffizienten machen. Sie können nämlich schreiben, das ist Delta x und Delta x ist gleich x2 minus x1. Wenn das eine x2 ist, das andere x1. Ja. So. Und das zum Quadrat plus Delta y, das zum Quadrat, daraus die Wurzel, das ist der Abstand. Ja? Genau. Und Sie wollen, dass dieser Abstand auch der menschlichen Wahrnehmung entspricht. Nun gab es diesen McAdams, diesen Typ, der hat also Ellipsen ausgerechnet. Das heißt, die Frage ist, wie muss ich jetzt transformieren? Das heißt, welche Form sollen die Ellipsen annehmen? Ja, genau, diese Ellipsen sollen zu Kreisen werden. Und da gehen wir ganz einfach her und sagen, okay, dann muss ich das da oben so ein bisschen zusammenstauchen. Ja, und okay, kurz und gut, wenn ich da heftig überlege, komme ich irgendwie zu so einer Kurve. Und dann nenne ich das nicht mehr xy, sondern u und v. Und da hat man schon eine Weile rum gemacht, sage ich mal, und sich überlegt, wie soll ich denn diese Transformationen ausführen? Ja? Und man hat aber auch möglichst einfache Transformationen gesucht und ist auf Folgendes gekommen. Ich habe ja, und dieses U' und V' heißt deshalb Strich, weil es eben andere Größen U und V, also schon mal Vorschläge gab, und dann hat man die wieder verworfen und gesagt, ich mache es ein bisschen anders. Ja? Also es sind nur Varianten. Aber ich habe doch vorhin folgende Operation gemacht. Nämlich ich habe gesagt, das klein x entsteht dadurch, dass ich ein groß x-Wert durch groß x plus groß y plus groß z errechne. Und so war dann die Schuhsohle daraus geworden. Die Schuhsohle, die den Rand, das habe ich übrigens mit Ihrem Kommilitonen jetzt besprochen hier, die den Rand die Spektralfarben hat. Am Rand die Spektralfarben. Wenn ich jetzt hergehe und eine weitere Größe U definiere, die eben groß 4x hat durch groß x plus 15y plus 3z rechnet. Also eine andere Projektion ausführe. Also wirklich eine andere Projektion ausführe. Das muss Ihnen klar sein. Denn diese Gleichung beschreibt ja eine Projektion. Was kriege ich dann raus? Und like magic kriegt man Annäherungen zu Kreisen heraus. Es sind nicht exakt Kreise, überhaupt nicht. Aber es ist besser als diese relativ großen elliptischen Unterschiede. Ja? Ich suche immer noch an einem Bild, wo man jetzt mal sagen kann, okay, Das sind jetzt nahezu Kreise. Oder wie groß ist der Fehler zu kreisen? Ja? Aber ich habe noch keins gefunden. Okay. Also habe ich diese beiden Gleichungen gefunden. Also da haben Generationen von Wissenschaftlern rumgebastelt und letztlich hat man sich hierauf geeinigt. Das ist ein reiner menschlicher Einigungsprozess. Das ist nichts, was man mathematisch berechnen kann. Okay? So. Das zweite ist, aber immer hat der Krömker gesagt, Farbe ist doch eine dreidimensionale Größe. Also auch die Helligkeit spielt doch noch eine Rolle. Ja, natürlich, auch die Helligkeit spielt eine Rolle. Und diese Helligkeit ist ja dieses Groß Y. In diesem Groß Y, da steckt ja die Helligkeit drin. Wir haben jetzt aber hier betrachten wir nur die Farbigkeit, also diese eine Projektion. Also muss ich noch gewissermaßen das Y auch skalieren. Denn es gibt ja hellere Lampen und dunklere Lampen, also das wissen wir ja auch. Ja? Okay, und da weiß ich aber, dass das in etwa der Farbunterschied mit der dritten Wurzel einhergeht. Also, wenn ich etwas doppelt so hell erscheinen, also wenn ich will, dass etwas doppelt so hell wahrgenommen wird, muss ich es in Wirklichkeit achtmal so hell machen. Okay? Das heißt, unsere Wahrnehmungsfunktion, das hatten wir, glaube ich, schon irgendwann mal besprochen, ist etwa so wie die dritte Wurzel. Okay? Will ich etwas in der Wahrnehmung doppelt so hell haben, also von hier nach da, muss ich hier achtmal so hell machen. Dritte Wurzel. Und das ist das, mir fällt gerade der Name nicht ein. Okay. Also hat auch jemand rausgefingert, rausgemessen. Aber das bezüglich der Helligkeit. Das ist also eine andere Funktion als da oben. Da, bei der Farbigkeit, da sagen wir, wir machen eine andere Projektion. Also Projektionen sind ungleich. Während bei der Helligkeit wissen wir, es ist diese proportional zur dritten Wurzel. Und dann habe ich noch ein Problem, die dritte Wurzel, geht die denn auf 0? Ja, die dritte Wurzel geht auf 0, aber wir wissen, hier unten wird es eher linear. Darum ist diese Formel so kompliziert. Ja? Also unten für kleine Werte kleiner als y ist kleiner als y durch yn, ich sage sofort, was yn ist, ist kleiner als 0,008856. Also für kleine Werte habe ich eine lineare Approximation da unten. Und mache ich eine lineare Approximation, wenn Sie sich das anschauen. So, dann habe ich die U' und die V'. Und jetzt möchte ich noch zu Sterngrößen kommen. Und dann mache ich noch etwas, was hier unten beschrieben ist, und nochmal das zu visualisieren. Was ist das, was hier beschrieben ist? Ich ziehe von einer U-Größe, die ich jetzt so berechnet habe, eine weitere UN-Größe ab. Was ist das? Das ist eine Nullpunktsverschiebung. Ich verschiebe nichts anderes als den Nullpunkt. Und was ist dieses UN? Ich verschiebe diese hier liegende Kurve, die liegt ja nur im positiven Bereich von x und y und auch von v' und u', die verschiebe ich und zwar nach x und y, das ist der Ursprung meines Koordinatensystems, also diese Kurve hier, die verschiebe ich so, sodass sie dann hier um den Ursprung herum liegt. Und das mache ich einfach dadurch, dass ich von den Koordinaten un und abziehe. Und was verschiebe ich genau? Ich verschiebe den Weißpunkt. Also den Weißpunkt, den verschiebe ich in den Ursprung meines neuen Systems. Und habe dann etwas Interessantes erreicht. Nämlich, das will ich jetzt gar nicht, sondern das hier will ich Ihnen zeigen. Ich habe jetzt erreicht, dass ich genau auch in diesem Diagramm die Gegenfarbentheorie darstellen kann. Das heißt, ist U Stern kleiner als 0, so habe ich eine grünliche Farbe. Okay? Ich habe gelb-blau noch komplett offen, aber das ist dieser eine Halbraum. Und ist das größer als 0, habe ich eine rötliche Farbe. Und auch da sehen wir, es gibt kein grünliches Rot. Also entweder grün oder rot oder neutral, ja, aber nicht grün-rot. Dasselbe mache ich bei blau und gelb. Das ist die V-Stern-Achse. Das heißt, ich habe genau dieses Diagramm, das Diagramm hierhin verschoben. Okay? Und dass das jetzt nicht mehr geschlossen ist, wie ursprünglich, liegt einfach an der Art der Projektion. Also dass ich das jetzt noch mit L-Stern, also dass ich übergehe von U-Stern und U-Strich und V-Strich zu U-Stern und V-Stern, dass ich das jetzt noch skaliere mit dem 13L, also mit der Helligkeit. Okay? Darum schließt sich diese Kurve nicht mehr. So, aber ich habe sehr, sehr interessante Ergebnisse, nämlich im U-V-Diagramm habe ich eigentlich dieselben positiven Eigenschaften, die ich im X- und Y-Diagramm hatte. Das heißt, auch mit den Mischfarben, ich kann das, alles das kann ich genau da machen, obwohl ich eine andere Projektion gewählt habe. Ja? Ich kann aber da Mischfarben auf der Geraden darstellen und so weiter. Und ich habe als zweite dieses, nämlich ich habe jetzt im Ursprung die Unbund-Achse, die liegt im Ursprung meines Systems. Also Sie können sofort sagen, alle Grauwerte, ja, da ist U-Stern und V-Stern gleich 0. Das sind reine Grauwerte. Sind die ungleich 0, haben Sie einen leichten Farbstich. Aber das ist manchmal ja auch erwünscht. Ja, ich weiß, das geht ziemlich schnell, aber wir müssen auch fertig werden mit dem Thema. Da gab es aber damals doch noch Leute, und das ist bis heute ja in der Benutzung, gerade in der Drucktechnik, die sagen nicht CIE LUF benutzen wir, um diese Gleichabständigkeit zu haben, sondern wir benutzen CIE LAB, also LAB. Das erste System war CE-Luft und die sagen, ich weiß es aber besser, Herr Lehrer, Herr Oberlehrer, ich habe eine andere Transformation und die sieht so aus. Gut, wie entscheiden wir dann? Können wir gar nicht entscheiden, das konnten die Leute damals auch nicht entscheiden, was ist besser, ja? Die eine hat in dem Bereich größere Abweichung, die andere hat in dem Bereich größere Abweichung. Alle die Leute, die additiv Farben ermischen wollten, wollten gerne die Vorteile des CIE-XY-Diagramms, nämlich gerade die Mischfarben liegen auf Verbindungsgeraden, erhalten. Diejenigen, die sowieso mit subtraktiver Mischung gearbeitet haben, zum Beispiel die Drucker, denen war das Schied egal, weil die Mischfarben in der subtraktiv gemischt, lagen nie auf Geraden. Die waren immer auf krummen Kurven. Okay, so kann man hin und her streiten. Die sieht ein bisschen anders aus. Insbesondere sind diese A- und Sternwerte, sind auch nochmal diese Wurzel 3 drin, hoch ein Drittel. Ist da gleich eingerechnet. Darum können wir auch nicht erwarten, ist keine lineare Transformation mehr, darum können wir nicht erwarten, dass eine Gerade in x, y hier eine Gerade ist. Wird auch keine Gerade. Okay? Also je nachdem, auf welchem Standpunkt man steht, das eine ist nicht besser als das andere, sie unterscheiden sich durch ihre Andersartigkeit. Sie sind nur anders. Und zwar je nachdem, was ich haben will. CLAB hat keine zugehörige Farbnormtafel, da wo Sie diese Abstände deutlich machen können, also auch grafisch deutlich machen können, die gibt es nicht, das ist alles verschoben. Gerade Linien in XY oder in U-Stern, V-Stern, in U-Strich, V-Strich, da ist ein grober Fehler drin. Und den korrigiere ich gleich, weil sonst merken Sie sich das forever. In U-Strich, V-Strich, ich hoffe, dass es jetzt richtig ist. Bildschirm, ach so. In U-Strich, V-Strich sind allgemein in A-Stern, B-Stern nicht gerade, aber befinde ich mich sowieso in einem Bereich, wo ich subtraktiv mischen will, hat das sowieso keine Bedeutung. Das war nur eine Bequemlichkeit für die additive Mischung. Der Grund ist aber der, dass CLUF, also bei elektronischen Medien, bei Monitoren, Fernsehen, eigentlich immer CE-LUV genutzt wird, während in einem Druckbereich, wo diese additive Mischung nicht wirkt, gerne CE-LEB genutzt werden. Leider gibt es in diesem Bereich sehr, sehr viele Missverständnisse. Leider steht im Internet sehr, sehr viel Unsinn dazu, je nachdem, aus welcher Fraktion man kommt, steht man auf CLAB oder CLUF? Wir wissen, beides sind gültig, beides sind grobe Approximationen des Prozesses. Wir machen Ellipsen zu Kreisen, wirklich grobe Approximationen. Keins ist wirklich besser, kommt darauf an, was ich damit machen will. Aber beide haben dieselbe Farbabstandsfunktion, nämlich das, was wir hier im Zweidimensionalen schon hingeschrieben hatten, da steht nichts anderes als das im Dreidimensionalen. Ja, die Farbabstandsfunktion ist einfach das Ziel, der geometrische Abstand in diesem System soll dem wahrnehmungsmäßigen Abstand dieser beiden Farben entsprechen. Gut. Das, ja? Ja, ja, das ist ein anderer. Also CLAB liefert andere Farbabstandswerte als CLUF. Ja? Aber die Formel ist dieselbe. Also einmal setze ich da A-Stern. Ach so, hey. Ja, 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 klar. Danke. Also so viel Fehler da drin. Gut, also da muss A-Stern stehen und B-Stern. Und nicht U-Stern und V-Stern. Ach so, ja, 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 ja. Sagen wir so, da steht nichts Falsches. Aber da steht nicht das, was da stehen sollte. Okay, gut, danke. Also das muss ich gleich, korrigiere ich gleich, wird mir jetzt so viel. So, gut. Man kann immer noch weiter rumkritteln. Ja, natürlich, die Ellipsen sind nicht hundertprozentig überall zu gleich großen Kreisen. Das wäre ja übrigens auch noch die Forderung gewesen. Die Kreise sollten auch überall gleich groß sein, ne? Geworden. Ja, richtig. Und insbesondere für große Farbabstände, also der Unterschied zwischen Rot und Grün, ja, da sind die Werte unkorrekt, also nicht korrekt. Aber zu sagen, ist das jetzt ein Kodak-Gelb oder ist es eher ein Sonnenschein, was weiß ich, ja, das kann man sehr gut damit machen. Also in der Produktion Farbabstände definieren und man darf höchstens diesen Farbabstand haben, das ist Maximum toleriert, das funktioniert sehr exakt. Also um die Qualität da zu bestimmen. Und was auch nicht stimmt, auch für sehr, sehr kleine Objekte, kleiner als 2 Grad, stimmen die Farbabstände auch nicht, weil wir wissen, weiß ich nicht, ob ich die Folie jetzt habe, aber wir Menschen sind für sehr kleine Flächen farbenblind. Ja, also das ist das Bild, das ist, nennt man Small Field Tritanopia. Also da können wir die Unterschiede nicht mehr sehen. Wenn Sie sich das obere anschauen, ich mache es ganz dunkel und gucken wir mal, ob das dann geht. Rechts, also kleine Farbabstände, dieses Cyan und das Grün, ja. Und rechts das Feld sehen Sie. Ich denke mal, hier ab dieser Größe werden Sie hier oben, doch, da können Sie noch so ein ganz bisschen sehen. Aber das Ding können Sie sich nur noch einbilden, dass das da oben ist. Es ist auch da, ich verspreche es Ihnen. Aber Sie können den Unterschied nicht mehr wahrnehmen. Ja? Also, okay, das ist natürlich eigentlich für uns die Herausforderung zum Mogeln. Und wenn man das will und das weiß, dann kann man auch noch besser mogeln. Also wir sind, für ganz kleine Flächen sind wir farbenblind. Aber Gott sei Dank gibt es da dann auch Korrekturfaktoren. Wenn Sie es dann genau haben wollen, nehmen Sie diese Korrekturfaktoren für die Small Field Tritanopia. Und da sehen Sie, wenn der Sehwinkel sehr viel kleiner wird, dann kriegen Sie da zusätzliche Faktoren rein in diese Abstandsformel und können auch auf diese Art und Weise auch einen Farbabstand bestimmen nach Silverstein und Merrifield. Gut, dann fassen wir unsere Erkenntnisse jetzt mal zusammen. Nur über die Farbmetriken, also wir sind noch nicht am Ende. Ich sagte Ihnen, Farbe ist ja ein Riesenthema. Aber wir haben eine etablierte Grundlage, das ist die CEE, Standardisierung von 1931. Die CEE-Primärvalenzen sind willkürlich gewählt, also diese Spektrallinien. Und aufgrund der Arithmetik können wir eigentlich jeden beliebigen Satz von Primärvalenzen wählen und die anderen ausrechnen. Bis auf Bereiche, okay, da hat mich auch noch mal ein Kommilitone darauf hingewiesen, das noch mal zu sagen. Gut, wenn die Dreiecke jetzt so zueinander liegen, das gelbe Dreieck sei von einem Monitor die Farben, die dargestellt werden können, und das weiße seien die von einem anderen Monitor, dann können natürlich nur die Farben, die innerhalb des Schnittes liegen, exakt durch Koordinatentransformation reproduziert werden. Für die Bereiche, die außerhalb liegen, muss man sich irgendwas überlegen. Ja? Also angenommen, wir wollen dieses Gelbe, das sind die Ursprungskoordinaten, wollen wir in die Weißen übertragen, na, dann müssen wir irgendwas machen. Das Einfachste ist, ich schneide sie ab, sprich alle Koordinaten hin zum Weißpunkt bringe ich auf diesen Punkt, ist aber nicht so wirklich richtig schick. Warum nicht? Weil alle die Farben, die jetzt auf dieser Verbindungsgeraden liegen, gleich abgebildet werden. Gut, und da fangen dann die Tricks an oder, sagen wir mal, verbesserte Verfahren, die irgendwie die Dreiecke zunächst stauchen, in ähnliche Größe bringen und dann irgendwie so eine Transformation machen. Okay? Für bestimmte Anwendungen, Farbabstände, gibt es diverse Korrekturen und Ergänzungen, das haben wir kennengelernt. Wir können Mischfarben bei additiver Farbmischung durch Vektoraddition bestimmen, ja, oder auch in XYZ. In YXY, ach, das habe ich noch gar nicht erklärt, was ist YXY? Ja, es ist ein dreidimensionaler Vektor auch. Weil klein xy gibt ja nur die Farbigkeit wieder. Will ich jetzt auch die Helligkeit explizit angeben, also die komplette Farbe, dann kann ich da das große Y auch noch vornehmen. Ist ein sehr häufig benutztes Maß anstelle von RGB, auch groß Y, klein x, klein y zu nehmen. Zur Farbabstandsmessung kann ich diese Formeln benutzen, die korrespondieren dann auch zum Beispiel mit Mansel und eigentlich sollte ich glücklich sein. Bin ich auch fast. Will Ihnen aber noch ein paar Sachen sagen zu sonstigen Farbsystemen, die Ihnen auch in der Computergrafik immer wieder begegnen werden. Das ist zum Beispiel ein paar Worte zu Videosystemen. Das ist auch die Frage, wie kalibriere ich einen Monitor oder wie gebe ich zumindest eine feste Referenz an? Und eine feste Referenz gebe ich dadurch an, dass ich schlicht und einfach die Primärvalenzen, also die Eckpunkte des Dreiecks, dass ich dafür XY-Werte angebe. Ja? Klein x, klein y. Werte. Das finden Sie auch in jeder Monitorbeschreibung wieder, mit welchen klein x, klein y Werte stellt dieser Monitor rot dar. Oder andersherum, stelle ich 100%ig rot ein, 0% grün, 0% blau, welche Farbe entsteht dann auf dem Bildschirm? Okay? Und das ist so eine Kalibrierung. Sie brauchen streng genommen auch noch die Helligkeit dazu, nämlich Sie brauchen nicht nur klein x und klein y, sondern Sie brauchen auch das Groß Y noch dazu, wird meistens nicht angegeben. Es ist aber keineswegs so, dass die Phosphore oder auch hier die Filter, die Farbfilter, alle gleich effektiv sind. Oder effizient sind die Phosphore bezüglich des Elektronenstrahls. Ja? Also da wird ein bisschen geschludert. Die Helligkeit wird oft nicht angegeben, aber da argumentieren die Hersteller dann, ja, man hat auch an jedem Monitor einen Helligkeitseinsteller, das können die Leute doch da einstellen. Ja, aber bitte, 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 das kann man ja nur einmal einstellen für die Gesamthelligkeit R, G und B, aber nicht einzeln. Ja, sagen Sie dann, da gibt es aber außen Farbeinsteller und die stellen das sowieso alles. Also Sie sind alle blöd nach Auskunft der Hersteller, ja, weil Sie brauchen das nicht, okay? Ja, es gibt Kalibrierungsgeräte. Ja.
Macht ihr was Ähnliches? Also,
genau, die macht genau das. Also Spider, es gibt noch Color Monkey, es gibt sehr unterschiedliche, eigentlich kommerziell verfügbare Kalibrierungsgeräte, die dann aber nichts anderes machen, als in ihrem Monitor die Lookup-Table, nicht in ihrem Monitor, in ihrer Grafikkarte die Lookup-Table zu verändern. Ja? So. Was Sie immer noch dazu angeben, und da sind Sie meistens korrekt, ist die Lage des Weißpunktes. Okay, das heißt, dieser Punkt, den geben Sie noch an, und da geben Sie dann auch einen X- und Y-Wert an. In welcher Größenordnung liegt er? Das wissen Sie aber genau. Weil Sie kennen sich ja aus jetzt mit virtuellen Koordinaten. Bitte?
Welche Koordinaten?
Die Koordinaten des Weißpunktes, so ungefähr. In welcher Größenordnung liegt er? LUW 0, sehr gut. Und in XY? Klein X und Klein Y. Genau dieses Diagramm, in dem die Schuhsohle immer gemalt wird. Ungefähr 0,3, das kann man sich merken, so als Daumengröße, ist manchmal hilfreich, ja. Aber man kann es natürlich verändern, weil es gibt natürlich einen bläulicheren Weißpunkt, einen rötlicheren Weißpunkt, was immer. Ja, okay. Also weiß ist nicht gleich weiß, aber da wird immer auch die Maximalhelligkeit angegeben. Und man kann dann im Grunde genommen bis auf diese Korrekturen, was heißt bis, nur da wird es interessant, das durch eine Matrixmultiplikation dann eben korrigieren. Ja. Das ist wunderbar, aber man braucht eben die Referenzen. Und ich meine, im Farbfernsehen muss man ja sagen, okay, einer sendet und Hunderttausende empfangen, also muss der Sender genau sagen, was er sendet. Gut, und das ist in unterschiedlichen Farbfernsehsystemen eben auch unterschiedlich gelöst. Als erstes wichtig, ganz, ganz wichtig zu wissen, was da was da verzerrt wird. Nee, Moment. Okay. Nee, muss ich noch zwei Worte zum Farbfernsehen sagen. Man wollte Farbfernsehen einführen. Gute Idee, dachten alle, aber man konnte zu der Zeit ja nicht sagen, ihr Leute, die einen Schwarz-Weiß-Fernseher habt, ihr könnt jetzt keinen Fernsehen mehr gucken. Ja, das ging nicht. Das heißt, man musste zwangsweise die Farbsignale irgendwo in einem Helligkeitssignal verstecken. Über die Methode sprechen wir jetzt nicht, da unterscheiden sich auch die Systeme PAL, NTSC und SECAM. Ja, also das französische System. Darüber wollen wir nicht sprechen, aber wir wollen darüber sprechen, welche Signale hatte man denn zur Verfügung. Und man hatte die Gamma-vorverzerrten Signale R', B' und G' zur Verfügung. Und das sind wirklich das, was wir mit Gamma ganz kurz besprochen hatten, die vorverzerrten Signale schon. Das sind also nicht die linearen Werte, sondern die vorverzerrten Werte, und zwar mit dieser Exponentialfunktion 0,45. Okay? Und die nutzt man her, und die nimmt man her und rechnet daraus aus diesen vorverzerrten Werten dann eine Helligkeitsfunktion. Und die Helligkeitsfunktion ist gleich, habe ich hier gar nicht angegeben, ungefähr gleich 0,6 mal grün. Darf uns auch gar nicht wundern, weil grün ist das, wo wir am empfindlichsten für sind, plus 0,33 mal rot plus 0,1 mal blau. Das ist die Helligkeitsfunktion. Und dann rechne ich einfach wieder sogenannte Farbdifferenzsignale. Ich ziehe, also das ist groß Y, warum sage ich H? Groß Y ist das, und dann errechne ich R' minus Y', hier mache ich das auch dran, mache da überall noch einen Strich dran, bin ja ganz präzise. So, und das ist ein Farbdifferenzsignal auch. Okay, und das kodiere ich dann in das Helligkeitssignal. Und dann noch der Hinweis, das kann ich, und tatsächlich wird das auch gemacht, heute überall, in etwa diese Farbdifferenzsignale auf die Hälfte reduzieren in der Abtastrate. Ja, und Sie können es als Mensch gar nicht den Unterschied wahrnehmen. Okay. Und die Gamma-Vorverzerrung ist zwischen 2,35 und 2,55, also mit 0,45 in etwa 1 durch Gamma da oben. Und jetzt die Angaben, die Sie finden. Klassisch das NTSC, da sehen Sie dann auch die kleinen x- und kleinen y-Werte angegeben, also die Farbigkeiten. Sie sehen diese Funktionen, Sie sehen dann auch Werte davor. Wofür steht NTSC? Das sollten Sie sich merken, also zumindest das eine, was ich Ihnen jetzt sage. Das war der Gag, was die SECAM-Leute und die PAL-Leute gesagt haben. NTSC steht für Never Twice the Same Color. Ja, also gut, es war rund 10 Jahre älter. Jeder NTSC-Fernseher hat aber einen Farbeinsteller. Die kennen Sie hier in Deutschland gar nicht, aber Amerikaner kennen den typischerweise noch. Da konnte man die Farbe korrigieren. Musste man auch, weil das sehr empfindlich gegen atmosphärische Veränderungen war. Also je nachdem, ob Sie gutes Wetter oder schlechtes Wetter hatten, hatten Sie im Fernsehen eine andere Farbe. War auch interessant, aber darum gab es auch diesen Einsteller. Gut, das sind die Werte. Die hat man kaum geändert bei PAL. Ach so, dazwischen, ach, das habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Dazwischendurch in dem Analogbereich gab es SECAM. SECAM und PAL erschienen ungefähr gleichzeitig. PAL steht für Peace at Last. Ja, also, und SECAM steht für Something Essential Contradictory to the American Method. Also so sind die Franzosen halt, waren sie immer, auch damals schon. Es ist auch, auch okay. Jetzt dann mit der Digitalwelt gibt es da wieder leichte Veränderungen. Sie sehen aber immer die mehr oder weniger dieselben Werte. Also ob ich da jetzt 0,6 hinschreibe oder ein Klugscheißer herkommt und sagt, das ist nicht 0,6, sondern 0,587, das ist okay, damit kann ich gut leben. Wenn Sie sich diese Werte merken, sind Sie vollkommen im grünen Bereich. Den Rest kann man sicherlich nachlesen. Okay, und das sind jetzt fürs hochauflösende Fernsehen neue Werte, und es gibt noch andere. Letztes Kapitel, Farbauswahl. Angenommen, Sie müssen in einer Farbgrafik eine Farbe auswählen. Und meistens ist es ja so, Sie haben irgendwo im Hinterkopf, also es soll so aussehen. Also stellen Sie sich mal vor, na, kennen Sie ja fast gar nicht mehr. Also aber diese knallgelben Kodak Papierboxen, wo die Filmdosen drin waren. Also, ja, okay. Und diese Farbe möchten Sie jetzt einstellen. Und ich gebe Ihnen jetzt drei Einsteller, nämlich R, G und B. Und dann messen wir mal die Zeit, die Sie brauchen, innerhalb gewisser Fehlergrenzen, Toleranzen, die wir ja auch festlegen können jetzt, das einzustellen. Ich sag mal, eine Viertelstunde werden Sie schon brauchen. Sie werden sich teuflisch vertun, wo Sie dran drehen müssen, um das einzustellen. Es ist entsetzlich schwer. Warum ist es entsetzlich schwer? Weil Sie nicht in RGB wahrnehmen. Ihre Wahrnehmung ist nicht so. Sie können also auch nicht korrigieren. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung? Was nehmen Sie denn wahr? Oder wie ist Ihre Empfindung? Bitte? Ich habe es jetzt nicht ganz genau verstanden. Welche Größen empfinden Sie? Ja, was denn? Nein, Farbton nehmen Sie wahr. Also, das können Sie auch beschreiben. Es ist eine Mischung zwischen Rot und Grün und mehr Rot oder weniger Rot. Also das, Rot und Grün nicht. Also, nochmal, das ist eine Mischung zwischen Rot und Gelb. Und es ist mehr Rot oder weniger Rot, das können Sie beschreiben. Verstehen Sie, das können Sie auch einstellen dann. Ja? Bitte? Nein, nicht Rot-Grün. Weil Rot-Grün geht nicht. Sondern Rot-Gelb. Also Sie können das beschreiben in Farbtönen. In welcher Kategorie können Sie es noch beschreiben? In Farbsättigung. Also es ist eine richtig knallige Farbe oder es ist eine Pastellfarbe. Und mehr weiß oder weniger weiß, respektive schwarz, das können Sie sagen. Also Farbsättigung, können Sie auch mit drüber sprechen mit Leuten. Ja? Also wenn die wissen, was Farbsättigung bedeutet. Das zusammen übrigens, beides, nennt man wie? Nur, dass Sie den Begriff mal gehört haben. Die beiden Sachen zusammen nennt man Farbart. Okay? Also das wäre eine F-Art. Auch schön. Also. So, das. Und worüber können Sie mit anderen Leuten noch sprechen? Über die Helligkeit. Wobei Sie nicht Fachleuten jetzt den Unterschied klar machen müssen zwischen Sättigung und Helligkeit. Aber das ist Ihr Problem. Also, wahrnehmen tun die es auch. Ja, okay. So können Sie mit denen kommunizieren und so können Sie auch Farben einstellen. Und das ist der Grund, warum eigentlich alle Farbeinsteller in solchen Systemen eben auch Alternativen anbieten. Nun könnten wir ja hergehen und sagen, okay, wir haben ja alles gesehen, den Farbton stellen wir nach der Purity ein, also transformieren wir alle RGB-Werte in YXY und finden dann die Primärlinie. Tut aber keiner. Die Leute waren alle vor allen Dingen vor 30, 40 Jahren, also heute könnten wir das auch in Realtime machen, aber damals waren die Rechner viel, viel langsamer. Wenn wir da so aufwendige Berechnungen gemacht hätten, hätte man nicht einfach einen Schieber hin und her schieben können. Weil wir hätten ja mal vor- und zurückrechnen müssen. So. Und da hat man sich gesagt, okay, ich bin ja schlau, auch wieder so ein kleiner Klugscheißer. Und er hat gesagt, okay, hier habe ich auch was. Ja, wie sollte das sein? Dann hat er gesagt, okay, als Basis habe ich RGB. Also drei Größen. Wie stellt sich geometrisch die erzeugbaren Farben? Wie stellen sie sich dar? Als Würfel in diesem System. Da steht überall 1 dran, also 255. Und Also ist irgendwie so ein Würfel. So stellt sich das dar. Jetzt eine wichtige Frage. In diesem Würfel liegt die Graulinie wo? Auf der Hauptdiagonalen. R gleich G gleich B. Ja? Okay. So, jetzt stellen Sie sich mal einen Würfel dar. Also ich müsste einen Würfel. Und gucken Sie auf in Richtung der Hauptdiagonalen dadurch. Was sehen Sie dann? Was sehen Sie dann? Wenn Sie jetzt da drauf gucken, was sehen Sie dann? Hä? Ecken. Ja, Sie gucken auf die Ecke, ja? Sie sehen ein Sechseck, genau. Und das male ich mir jetzt hier mal so rein. Das ist genau das Sechseck, was Sie sehen, wenn Sie auf die Hauptdiagonale gucken. So, am besten, damit Sie es jetzt wirklich einsehen, bauen Sie sich zu Hause einen schönen Würfel und gucken Sie es sich an. Ich hätte es jetzt hier auch animieren können, aber das war mir wahrscheinlich zu viel Arbeit. Darum habe ich es nicht gemacht. So, und jetzt sagen Sie noch, aber es gibt ja so schöne Farbsysteme, diese Farbordnungssysteme, Color-Ordnungssysteme. Da liegt ja jetzt gar nicht, blau-grün ist ja Cyan, ne? Okay. Das sieht ja gar nicht so aus, wie ich das hier darstelle. Ja? Sondern das sieht ja so aus, zum Beispiel von Oswald oder von irgendeinem dieser großen Herren da. Ja? Sehen Sie die Verschiebung? Also grün geht nach unten. Wir haben in dieser Darstellung haben wir ja überhaupt kein Orange. Orange kommt jetzt als Farbe dazu. Ja? Und Blau und Blaugrün geht weg und so weiter. Aber das sind natürlich Willkürlichkeiten, wie ich das auf dem Farbkreis anordnen will. Gut, jetzt müssen Sie nur noch ein System finden, was das ausrechnet. Das würde ich Ihnen sogar zutrauen, das jetzt auszurechnen. Und dann kommen Sie zu Unterschied. Ah, das war Itten. Also Itten hat in seinem Farbkreis echt ein Orange. Und um das jetzt so etwa hinzukriegen, wollte man sich an Itten anlehnen, eines der moderneren Farbordnungssysteme, und hat das dann nochmal rotiert und skaliert und getan und gemacht. Und jetzt können Sie hergehen und beliebige geometrische Formen, dann können Sie sagen, naja, aber so etwas will ich nicht, also so ein Doppel-Sechseck-Würfel will ich einfach nicht, will ich nicht. Ja? Und sagen, okay, ich will einen Zylinder, na gut, sagen Sie, nehmen wir einen Zylinder, rechne ich Ihnen auch die Formel aus. Oder diesen Ding, das ist so eckig, will ich nicht, da will ich lieber einen Kegel haben, auch das dürfen Sie machen. Und das sind dann alles Varianten ein und derselben Idee. Nämlich die Idee ist, RGB möglichst effizient in etwas umzuwandeln, was eine Helligkeit hat und eine irgendwie eine Sättigung und eine Helligkeit, eine Sättigung und was noch? Und Farbton. Ja? Und genau das sind alles diese Systeme. Das sind überhaupt keine Wunderwerke, da kann man auch gar nicht mehr zu sagen. Der eine sagt, Sechseck gefällt mir nicht, ich möchte einen Kegel, gut, kriegt er einen Kegel. Der andere sagt, ja, der eine sagt, ich möchte aber einen Zylinder haben und möchte keine Doppelpyramide haben, gut, kriegt er das. Das sollte Ihnen auch vollkommen egal sein. Da gibt es auch keine besseren, die stimmen alle nicht. Aber ungefähr stimmen sie auch wieder alle. Ungefähr stimmen sie alle, aber genau sind sie alle nicht. Wenn Sie es genau haben wollen, bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als hier in die Farbabstandsdiskussion und in diese Systeme zu wechseln. Ja, weil die sind genau kalibriert. Das ist alles unkalibriert, um es ganz förmlich auszudrücken. Gut, ja, und diese Sachen finden Sie dann auch am Interface. Ich kann Ihnen das nochmal sagen, und es ist überhaupt kein Wunder, dass... Wo war denn das jetzt? Irgendwo? Ach so, hier, Füllung, hier. Es ist ja jetzt Überhaupt kein Wunder, dass Microsoft, Microsoft da nochmal einen eigenen Kram macht. Also wir haben ja nicht genug Dummheit schon in der Welt. Da kann man ja immer noch was hinzufügen. Also hier weitere Farben, da kennen Sie jetzt auch. Man versucht einfach, das irgendwie nachvollziehbar zu machen. Gut, und man kann hier bei Microsoft natürlich, das können Sie gerne ausprobieren, hier in RGB-Werten mal versuchen, Farben einzustellen. Das ist extrem schwer. Und hier oben, ja, was haben wir da dargestellt bei Microsoft jetzt? Na, ein Zylinder, ne? Also, okay, das ist ein Zylinder und den können Sie auch wunderbar angeben. Farbmodell ist auch schon wieder hochproblematisch, der Begriff, aber ich will da jetzt mit Ihnen nicht drüber diskutieren. Das sind Microsoft-Übersetzungen wahrscheinlich in den USA gemacht. Und die haben dann auch so ein schönes HSL. Ja. Also drei Buchstaben permutieren, da gibt es eine ganze Menge am Ende. Also alles nicht wichtig, aber näher dran an unserer Wahrnehmung als das RGB. Okay. Und ich glaube, ich habe sogar noch was, nur damit Sie sehen, dass es da ganz viele gibt und dass Microsoft nicht der Einzige ist, der sich da wirklich mit beschäftigt. Dasselbe ist in Photoshop. Photoshop hat da viel, viel mehr Farbsysteme. 1001, da können Sie das auch alles gleich sehen. Auch die Umrechnung in Cyan, Magenta, Yellow. In irgendeiner Form, die ist nämlich auch nicht eindeutig. Ja? Also Vorsicht, ist alles nicht echt kalibriert, aber die haben dann nicht HSL, sondern HSB. Einmal steht es für Luminance, einmal steht es für Brightness. Also das sind unterschiedliche Sachen, aber ich erwarte nicht, dass wir das jetzt mal gerade so diskutieren. Es gibt sehr, sehr viel. Aber wenn Sie etwas dazu wissen wollen noch, kann ich Ihnen zwei Webquellen empfehlen. Das ist einmal also vom Charles Poynton, guter Freund. Und diese beden Sachen, die können Sie sich wirklich anschauen, die sind richtig. Also was Poynton schreibt, ist richtig und ist kein Unsinn. Schauen Sie, in der Wikipedia können Sie auch sehr viel Unsinn lesen. Also wirklich falsche Sachen. Ja? Und der hat einen Fakt geschrieben zu, Frequently Asked Questions zu Farbe und einen zu Gamma. Oder wenn Sie ein deutsches Lehrbuch bevorzugen, dann ist das alt. Ja, das muss ich zugeben, ist von 1995. Aber vom Heinrich Lang, der weiß auch, worüber er spricht. Es gibt eine Menge anderer auch Professoren in Deutschland, die einfach Mist erzählen an der Stelle, weil sie es nicht richtig verstanden haben. Ich muss das mal ganz deutlich sagen, das ist leider so. So, aber wenn wir unser Herz zusammennehmen, konnte ich Ihnen hoffentlich den Eindruck vermitteln, dass das Phänomen Farbe, über das wir jahrhundertelang gestritten haben, wo es auch immer noch Leute gibt wie den Herrn Küppers, die heftig darüber streiten, weil er ist derjenige, der heute das einzig Richtige weiß. Genauso wie Goethe, das vor 200 Jahren auch schon der Einzige war, der wusste, was Farbe ist. Ja. Trotzdem ist es so, auch wissenschaftlich wissen wir heute sehr genau, was Farbe ist. Wir können sie ordnen, wir können sie erzeugen, wir können sie in geeigneten mathematischen Repräsentationen wiedergeben und wir können sie sogar berechnen in unserem Rendering. Alles das können wir machen. Ja, für Sie vielleicht frustrierend und damit auch die ganze Veranstaltung abschließend. Leider war das bei weitem nicht vollständig. Also allein zur Farbe könnte ich ja mal eine Veranstaltung im ganzen Semester anbieten. Es gibt noch so viele Sachen, zum Beispiel zur Farbempfindung. Also einfache Frage, warum sind in OPs, warum sind da die Textilien, die benutzt werden, immer grün oder blau? Weil würde man die rot machen, würde das Blut ja nicht so auffallen. Oder? Wäre ja eigentlich viel praktischer. Können Sie sich ja mal überlegen, natürlich gibt es Einstellungen, Ihre Stimmung verändert sich durch Farbe. Also, ob Sie jetzt gut drauf sind oder nicht, können Sie durch Farbe beeinflussen. Und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man noch machen kann. Also allein diese Farbeinsteller, da könnte ich noch Lange zu erzählen will ich jetzt nicht. Ich denke mal, wir haben damit die gesamte Vorlesung abgeschlossen. Auch die ist unvollständig. Wenn Sie mögen, würde ich Sie gerne wieder begrüßen im Winter. Da mache ich jetzt mal wieder Visualisierung. Habe ich einige Jahre nicht machen können. Aber ich mache ja nicht mehr die PRG 1. Das macht der Gabriel Wittum jetzt diesem Wintersemester. Und da kann ich das auch gerne wieder anbieten und biete es auch an. Also wenn Sie sich weiter vertiefen wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Sie sind aber auch herzlich eingeladen, jetzt vielleicht noch mal eine Frage zu stellen. Wir diskutieren ja auch immer schon zwischendurch. Das ist aber auch richtig. Ist nicht so. Ja? Um was es da geht. Was ist Visualisierung? Visualisierung ist die Umsetzung von Daten im Allgemeinen, also Tabellendaten oder irgendwo, in Bilder. Das heißt, es sind natürlich einmal die einfachen Diagramme, sind aber auch komplexere 3D-Darstellungen und so weiter. Und auch da müssen Sie natürlich viel mehr noch verstanden haben, wie der Mensch das wahrnimmt, weil wir wollen ja über diese Dinge kommunizieren. Wenn Sie ein Diagramm zeichnen, wollen Sie ja etwas aussagen damit. Ich hoffe nie lügen, aber auch das werden Sie da lernen, dieses Lügen mit Bildern. Also worauf, wenn Sie Zeitung lesen und da Abbildungen sehen, Diagramme sehen, worauf müssen Sie aufpassen, wo vielleicht Sie, ein Autor, mit dieser Grafik belügen will. Er hat genau die richtigen Daten dargestellt, aber das Bild sagt einem normal beflissenen Menschen etwas ganz anderes. Ganz einfaches Beispiel, ich mache nur ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie wollen das Gehalt von Ärzten darstellen. Dann wissen wir ja alle, das Gehalt von Ärzten ist ja viel zu groß. Ja, also die verdienen ja alle zu viel. Jetzt wollen Sie das als Grafiker übertreiben. Dann stellen Sie den Arzt als 3D-Figur nach. Ja, also als irgendwie so ein Doktor halt hier, was weiß ich. Köpfe haben Sie auch. Also so ein Arzt als 3D-Figur, so als kleines Symbol darstellen. So. Und was Sie dann machen ist, sagen, die Größe des Gehaltes mache ich an der Höhe der Figur fest. So. Das ist ganz logisch, wo soll ich sonst dran machen? Okay, dann kriegen Sie jetzt eben einen, wenn Sie das jetzt auftragen, was weiß ich, hier Gehalt, dann sagen Sie, das sind die Ärzte und da sonst sind das irgendwie, was weiß ich, Tischler und Industriearbeiter und so weiter und so weiter. Dann erscheinen diese Figuren, die Sie alle richtig skaliert haben, erscheinen sehr klein für Größen, meinetwegen bis 2000 Euro. Und erscheinen riesig groß für Größen ab 5000 Euro. Warum? Weil Sie, sobald Sie eine Figur sehen, immer das Volumen der Figur wahrnehmen. Nie die Größe. Also in Ihrem Kopf passiert das. Verstehen Sie, Sie vergleichen das Volumen. Nicht die absolute Größe. Und darum lügen Sie damit, wenn Sie das auf die Größe der Figur bringen. Ja, das heißt, was Sie dann haben, ist, der Industriearbeiter ist hier unten so ganz klein und mickrig, so, ja, und der Arzt, der ist hier so riesig groß. Das ist natürlich eine Lüge, der hat nur doppelt so viel Einkommen, ist doppelt so groß, aber das, was Sie wahrnehmen, ist das Volumen und das ist achtmal so groß. So, und all diese Tricks und viele, 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 viele andere müssen Sie lernen. Also aufpassen, das können Sie sich jetzt schon auf sogenannte, das wird am häufigsten gehört, das ist schon subtil, ja. Aber was am häufigsten gemacht wird, sind Gummibandskalen. Das können Sie wirklich überall, also ich verstehe das, dass das immer noch Grafiker machen, ich würde die erschlagen, aber ich komme an die Spiegelgrafiker auch so selten dran. Die machen eine Skala, okay, und das ist ja klar. Und dann ist das hier 2000, dann ist das 1990, dann ist das 1970, dann ist das 1950. Ja, also, und das nennen wir Gummibandskalen. Das heißt, Sie nehmen immer wahr, also Sie versuchen dann auch Abstände zu schätzen in diesem Diagramm, aber es geht bei solchen Skalen natürlich überhaupt nicht. Und jetzt nicht, also da in der Vorlesung zeige ich eben auch eine Veröffentlichung eines größeren deutschen Automobilclubs, der auch viel mit Gelb umgeht, ja, wo wirklich gelogen wird über ihre Mitgliederzahl. Und zwar genau mit diesem Gummibandskalen. Sie denken, das ist ja ständig gewachsen. Alle sind in diesen Verein eingetreten. Quatsch. Das ging ganz klar so, aber also auf einer ordentlichen Skala. Aber da sah es ständig wachsend an. Aber das sind nur die Betrügereien, die Sie ja nie im Hinterkopf haben. Aber Sie müssen natürlich Profis sein und sowas auch erkennen. Also das heißt, Sie müssen sofort gucken, wo müssen Sie hingucken. Also Sie müssen erst wissen, womit kann ich betrügen. Dann müssen Sie wissen, wo muss man hingucken. Und dann, vielleicht sind Sie noch daran interessiert, an der besten Visualisierung der Welt und der schlechtesten Visualisierung der Welt. Auch die würde ich da zeigen. Okay. Gut. Ich schicke Sie einfach nach Hause. Schönen Tag und schöne Semesterferien.